Das Thema ist schon verraten worden für heute, leidenschaftlich beten lernen. Unser Thema für die nächsten Wochen und wer weiß wie lange, wahrscheinlich für unser ganzes Leben als Christ wird das Thema sein, Leidenschaft für Jesus und dazu dieser Teil. Wer glaubt, der vertraut sich Jesus Christus an und zwar so, dass er sich mit seinem ganzen Leben Jesus in die Hand begibt. Und dadurch entsteht eine Verbindung, eine Beziehung. Als Christen sind wir ganz eng mit Jesus verbunden. Nirgendwo wird diese Gemeinschaft mit Jesus deutlicher als im Gebet. Wer sein Leben mit Jesus teilt, der redet mit ihm und er hört auf ihn. Unser Vertrauen zu Jesus drückt sich also dadurch aus, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Und ich behaupte, je mehr wir beten, desto enger ist unsere Verbindung mit Jesus. Und ich behaupte weiter, je intensiver wir beten, desto leidenschaftlicher ist unser Glaube. Wenn wir also lernen wollen, leidenschaftlich zu glauben, dann müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir beten. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Wir beten ja nicht, um zu glauben, sondern wir beten, weil wir Jesus Christus vertrauen. Und deswegen wird es schwierig, wenn wir sagen, wenn ich intensiver bete, dann wird mein Glaube auch leidenschaftlicher. Das ist zwar nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Genau genommen ist es nämlich umgekehrt, wenn wir Jesus leidenschaftlich lieb haben, dann werden wir auch leidenschaftlich mit ihm reden, leidenschaftlich beten. Wenn wir Jesus leidenschaftlich lieben, dann wird unser Glaube automatisch leidenschaftlich. Und auch unser Gebet. Achten wir darauf, dass wir das nicht verwechseln. Und doch meine ich auch, dass unser Gebet unsere Leidenschaft wachsen lässt. Wer betet, der setzt sich nämlich der Liebe Gottes aus. Und das bleibt dann wieder nicht ohne Wirkung. Dadurch wird er leidenschaftlich glauben und dann auch wieder leidenschaftlich beten. Ich möchte uns heute ein paar Anstöße für unsere Gebetspraxis geben. Jeder von uns betet ja auf seine ihm eigene Art und Weise. Manche Impulse, die ich jetzt vorstellen werde, die kommen uns fremd vor. Und andere werden wir sagen, kenne ich. Ich möchte uns einfach den Reichtum des Gebets aufzeichnen. Probieren wir doch das eine oder andere mal aus. Das kann unser Gebetsleben durchaus bereichern und auch leidenschaftlicher machen. Der erste Punkt. Wenn wir beten, bekommen wir Kraft aus der Stille. Da ist ein Waldarbeiter, der sägt stundenlang an einem Baum. Er kämpft, er schwitzt, er stöhnt. Der Kollege schaut ihm zu und sagt ihm, deine Säge ist ja stumpf, warum schärfst du sie nicht? Dann tust du dich doch leichter. Die Antwort des Waldarbeiters, weiß ich, aber dazu habe ich doch keine Zeit. Ich muss noch so viele Bäume fällen. Manchmal geht es mir wie diesem Waldarbeiter. Ich habe zu tun und dann bilde ich mir ein, ich habe überhaupt keine Zeit zum Beten. Luther soll mal gesagt haben, heute habe ich viel zu tun, ich muss viel beten. Also genau andersrum. Mein Praktikantenvater hat uns auch mal erzählt, seit wir unsere Sitzungen am Anfang mit Gebet und Lobpreis starten, sind wir interessanterweise mit unseren Sitzungen schneller fertig. Könnte ja sein. Es lohnt sich also, dass wir uns Zeit nehmen, um zu beten. Und wenn wir vor Gott still werden, dann können drei Dinge passieren. Das Erste. Wenn ich bete, kommen auf einmal die unangenehmen Dinge hoch. Ich bin verletzt worden, es gibt Konflikte, andere reden über mich und damit umzugehen, das kostet mich viel, viel Kraft. Ich muss damit irgendwie klarkommen und gut, dass ich das jetzt vor Gott sagen kann. Er tröstet mich, er heilt meine Wunden. Wenn ich mir Zeit für Gott nehme, dann gehe ich auf Abstand zu meinem Alltag. Und dann erscheinen die Dinge plötzlich in einem ganz anderen Licht. Das hilft mir, Entscheidungen zu treffen. Ich kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Und ich entdecke, Gott führt mich. Ich brauche Kraft, um Entscheidungen durchzuhalten, um Durststrecken durchzustehen, um für andere Menschen da zu sein. und diese Kraft erhalte ich im Gebet. Trost, Orientierung und Kraft finde ich nicht im Lärm und in der Umtriebigkeit. Auch nicht, wenn ich mir mit christlicher, frommer Musik die Ohren volldröhne oder wenn ich mit lauter frommen, christlichen, wichtigen, guten Dingen letztlich Gott davonlaufe. Werde ich aber vor Gott still, dann kann er zu mir reden. Gottes Stimme ist eine leise Stimme und darum habe Mut, vor Gott still zu werden, suche die Zweisamkeit mit ihm. Das Zweite, wenn wir danken, dann verändert sich etwas. Im Römerbrief lesen wir, dass Paulus den Heiden vorwirft, sie ehrten ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank dar. Gott liebt uns, er meint es gut mit uns, es ist angemessen, ihm zu danken. Warum tun wir es dann nicht? Unsere Undankbarkeit ist das Problem. Dabei sind wir doch berufen, zu Gottes Ehre zu leben. Denn wenn wir Gott danken, dann entsprechen wir unserer Bestimmung und es verleiht unserem Leben Sinn. Nun können wir nicht alles. Aber wenn wir danken, dann öffnen wir uns für Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Wir beginnen auf einmal mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Da wird unser Horizont weit. Wenn wir Gott danken, beginnen wir positiv zu denken. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Er hilft uns, er handelt und manchmal ganz anders, als wir es erwarten. Nicht so schön, Ole, ne? Ich denke, der macht das anders draus. Wir dürfen darauf hoffen, dass Gott etwas tut. Und manchmal ist es gut, wenn wir auch schon im Voraus dafür danken, für das, was Gott tut. Und ich habe schon erlebt, wie dieser Dank, den ich im Voraus Gott gebracht habe, so etwas war wie eine Brücke, auf der die Hilfe Gottes zu mir herüberkam. Das Dritte, wir gewinnen Klarheit, wenn wir beten. Mir geht so viel durch den Kopf, wenn ich bete. Und ich kann mich dann kaum mehr konzentrieren. Und manchmal schreibe ich mir dann auf, was mir da so alles kommt. Was mich belastet und was mich befreit, was gelungen ist, was schön war, was schiefgegangen ist, wo ich Gott oder Menschen etwas schuldig geblieben bin. Und ich merke, ich habe so viel verdrängt. Das tut mir einfach gut, es nochmal mit Gott zusammen anzuschauen. Und wenn ich das tue, dann geht Gott mit mir einen Schritt weiter. Er zeigt mir, wie sehr mich etwas belastet. Er macht mich bewusst, warum denkst du eigentlich so und warum handelst denn du so? Ich komme mir dann selber auf die Schliche. Das zuzulassen braucht allerdings Mut, besonders dann, wenn es sich um negative Gedanken handelt. Ich kann mich Gott so hinlegen, wie ich bin, und ich befehle mich seiner Barmherzigkeit an. Und dann geht Gott manchmal noch einmal einen Schritt tiefer, noch einen tiefer. Und dann muss ich schlucken, denn ich entdecke, du bist ja ganz schön tief in Schuld und Sünde verwurzelt. Und das tut weh, das zu sehen. Ihr merkt, so zu beten, das ist richtig gehend herausfordernd. Das kann nämlich passieren, dass ich merke, und jetzt komme ich an einen Punkt, jetzt geht es nicht mehr alleine weiter. Ich muss beichten. Beichten, das bedeutet, ich spreche vor einem anderen meine Schuld aus und der spricht mir im Namen Jesu die Vergebung zu. Und das entlastet mich. Es bricht die Macht des Bösen, es befreit mich neu anzufangen. Und dann kann ich Jesus wieder neu und frei begegnen. Das Vierte, es lohnt sich, Gott zu bitten. Jesus fordert uns auf, bittet, so wird euch gegeben. Wenn wir beten, sollten wir allerdings auch wissen, um was wir beten. Wenn wir zielgerichtet beten, dann wird unser Gebet konkret und dann wird es auch spannend. Was wird jetzt Gott tun? Und vielleicht erleben wir dann auch häufiger, dass Gott unser Gebet erhört. Wir haben leider nicht die Garantie, dass Gott uns so erhört, wie wir es uns wünschen. Gott erfüllt nicht unsere Wünsche, jedenfalls nicht alle. Und doch, wenn wir uns an seinem Willen orientieren, dann können wir auch mutig beten. Und dann lernen wir, dankbar aus seiner Hand zu nehmen, was er uns schenkt. Es bereichert uns, wenn wir mit anderen beten. Die anderen inspirieren uns. Da wird unser Horizont weit. Und wenn wir im Gebet mit anderen eins werden, dann färbt das auch auf unsere Beziehungen ab. Und das erleben wir besonders dann, wenn wir mit Geschwistern aus anderen Orten oder aus anderen Gemeinden beten. Ich erinnere an die Allianz-Gebetswoche, das ist das Plus davon. Der Jakobusbrief ermutigt uns, um Heilung zu bitten. Ja, das ist erlaubt und möglich. Der Schlüssel dazu ist, dass wir vorher uns gegenseitig unsere Sünden bekennen. Die Vergebung befreit uns aus der Macht des Bösen und führt uns in das Kraftfeld der Liebe Gottes. Und manchmal erleben wir dann, wie Gottes Kraft wirkt. Dann werden Kranke zuversichtlich. Manche werden gesund und andere können getröstet sterben. Wenn wir beten, verändern wir uns. Wir werden bei Jesus neu ausgerichtet. Wir beten dann, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, in eine andere Richtung oder für andere Sachen. Anders, als wir zunächst wollten. Und auch das kann dazu führen, dass wir dann Gebetserhörungen erleben. Wir beten mit der Bibel, 5. Gedanke. Die Bibel enthält sehr viele Gebete, zum Beispiel betet Abraham für Sodom, die Maria lobt Gott, Jesus betet für die Einheit seiner Jünger und dann haben wir auch noch einen Blick in die himmlische Anbetung, wenn wir die Offenbarung aufmachen. Das Buch der Psalmen ist ein Buch voller Gebete. Wir können uns von diesen Gebeten inspirieren lassen. Wir können sie nachbeten. Wir können sie uns selber aneignen. Und das erweitert und bereichert unser Gebet. Ich erinnere mich an einen Krankenbesuch. Da sagte mir der Kranke: Ich bin so schwach, ich kann nicht mehr beten. Ja, manchmal fehlen uns die Worte. Manchmal sind wir nicht konzentriert genug, manchmal sind wir so verwirrt, weil die Dinge, die wir erleben müssen, uns so durcheinander bringen. Da hilft es uns, wenn wir uns ein Gebet aus der Bibel zu eigen machen können, mit der Bibel beten können. Kann ja sein, dass du mit vorformulierten Gebeten wenig anfangen kannst, aber es könnte auch sein, dass du dich gar nicht traust, frei zu beten. Und könnte es sein, dass es dir dann hilft, vorformulierte Gebete zu verwenden? Die vorformulierten Gebete führen dich über dich selbst und über deine Grenzen hinaus. Sie drücken aus, was du nicht mehr mit Worten sagen kannst. Jesu Gebet hilft dir zu lernen, was es heißt, in seinem Namen zu beten. Was du auswendig kannst, das hast du immer parat. Es steht dir dann zur Verfügung, wenn du es brauchst. Und liturgische Gebete sind Gebete, die über hunderte von Jahren gewachsen sind. Sie bereichern dein Leben, sie vertiefen deine Gottesbeziehung. Gerade in Zeiten geistlicher Dürre, da helfen uns solche vorformulierten Gebete. Sie tragen uns durch diese schweren Zeiten hindurch. Wir beten und können mit der Zeitung beten oder Verantwortung übernehmen. Ich weiß nicht, ob der Name Charles Haddon Spurgeon bekannt ist. Er war Prediger in England. Er war sehr erfolgreich, hat also tausende Menschen erreicht und er hat sich jeden Morgen mit der Bibel und mit der Tageszeitung zum Gebet zurückgezogen. Heute würde er vielleicht die Tagesschau angucken und dann beten. Es gibt ja Menschen, die meinen, Gebet, das ist was Intimes, etwas Privates, aber wenn man nur immer bei sich selbst bleibt, dann dreht man sich irgendwann nur noch um sich selbst. Salomo hat zur Einweihung des Tempels ein Gebet gebetet und dieses Gebet hat sein Volk und die ganze Welt umfassen. Wir haben es hier Ich finde das Gebet richtig gehend spannend, denn er legt Gott hier die Asylproblematik, die Hungersnot, den Krieg, juristische Fragen vor, also alles, was ihn betroffen hat. So ein Gebet durchbricht den Kleinglauben, Gott sei nur für das Innere des Menschen zuständig und für die christliche Welt. Wer so betet, der glaubt, dass Gott der Herr der Geschichte ist, der alles in seiner Hand hält und dass Gott Geschichte schreibt. Wenn du mit der Zeitung betest, dann bekommst du offene Augen und ein Herz für die Menschen um dich und auch in aller Welt. Und dann wirst du fragen, wie kann ich da etwas tun und wie können wir als Gemeinde da etwas tun? Wenn du für diese Welt betest, dann wird auch klar, dass du ein Teil dieser Welt bist und damit auch ein Teil des Problems dieser Welt oder der Probleme dieser Welt. Wir sind in sündige Strukturen verstrickt und wir können oft gar nicht anders als in Sünde oder sündig zu handeln. Und mich macht das traurig. Was könnten wir tun? Und deswegen möchte ich nochmal mit uns auf dieses Gebet von Salomo schauen. Gott antwortet auf das Gebet von Salomo mit folgenden Worten. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Mir ist dieses Gebet bei unserer Hochzeitskreise auf den Reise in den Philippinen bei fast jeder Gemeinde in Davao begegnet. Da haben die was verstanden. Die haben verstanden, dass wir als Christen zu königlichen Priestern berufen sind. Unsere Aufgabe ist es, für Menschen und für unsere Welt zu beten. Wir bringen diese Menschen, wir bringen diese Welt vor Gott, wir segnen sie und wir reinigen uns für sie stellvertretend und wir treten vor Gott für sie ein. Gott verspricht uns, wenn wir demütig zu ihm kommen und umkehren, dann vergibt er uns und auch dem Land, er heilt das Land. Und dann verspricht er weiter, und jetzt kommt der nächste Absatz noch dazu, jetzt lasse ich meine Augen offen sein über diesem Ort und meine Ohren werden auf die Gebete hier hören. Hier soll mein Name für immer wohnen und meine Augen und mein Herz werden jeden Tag dort sein. Was für ein Versprechen. Was wäre das, wenn wir so beten würden, wie Gott uns hier herausfordert? Wenn wir uns demütigen, wenn wir umkehren, wenn wir Gott suchen? Was, wenn Gott sein Versprechen wahr machen würde? Wenn unsere Welt wieder heil würde? Und wenn wir erleben, dass Gott unter uns wohnt und lebt? Ich sehne mich danach, dass so etwas geschieht. Und deswegen möchte ich lernen, so zu beten. Ich glaube, das lohnt sich. Und ich würde mich nicht wundern, wenn unsere Gebete auf diese Weise eine neue Leidenschaft für Jesus auslösen. Ich wünsche mir das für mich und für euch. Amen. Vater im Himmel, das wünschen wir uns. Dass wir und diese Welt wieder heil werden. Wenn wir in diese Welt hineinschauen, wenn wir unser eigenes Leben hineinschauen, da ist so viel verletzt, kaputt, zerstört. Wir brauchen das, dass du unser Herz berührst und dass du diese Welt berührst. Und manchmal sind wir auch Teil des Problems. Und deswegen kommen wir nicht als die Hochmütigen zu dir, die alles besser wissen, sondern demütig mit all dem, was zu uns gehört. Bitte vergib uns unsere Schuld. Und bitte vergib unserem Land. Ich bitte dich jetzt auch gerade dort, wo Krisensituationen in unserer Welt sind, dass du auch gerade dort handelst und dass du Verantwortliche auch zur Umkehr führst. Ich denke jetzt auch an die Ukraine und an die Aggressionen, die dort stattfinden. Ich bitte dich um dein Erbarmen, Herr. Ja, ich bitte dich, dass du wieder heilst, dass du diese Welt wieder in Ordnung bringst, dass wieder Frieden möglich ist zwischen uns und unseren Mitmenschen. Und zwischen Ländern und Völkern. Herr, erbarme dich. Und ich bitte dich, dass du die Leidenschaft für dich neu in uns entzündest. Dass wir wieder Freude an dir haben und dass wir gern unser Leben mit dir leben. Und dass wir Ausstrahlung erhalten, die andere Menschen mit hineinnimmt in dieses Verhältnis zu dir. Danke, dass du in uns wohnst und dass du in uns und durch uns handelst. Wir wollen dich ehren mit unserem ganzen Leben. Amen. Und miteinander und füreinander beten wir so, wie es Jesus uns gelehrt hat. Wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.